HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Guten Tag.
Eine Leiche sieht unverändert aus, wenn sie durch Gifte zu Tode gekommen ist. Es gibt nur einige wenige Giftstoffe, bei denen man eventuell was erkennen kann. Ansonsten sind Giftwirkungen von außen nicht zu erkennen.
In akuter Lebensgefahr ist Alexei Nawalny laut seiner Ärzte nicht. Aber die Untersuchungen an der Berliner Charité haben Substanzen im Körper des Kreml-Kritikers gefunden, die den Verdacht auf einen Giftanschlag erhärten.
Das Muster ist ja wieder das Gleiche. Und dazu gehört, alles zu bestreiten, aber gleichzeitig ja auch eindeutige Fingerabdrücke zu hinterlassen.
Wir haben natürlich solche Fälle. Das war der Fall Litvinenko in Großbritannien, dann der Mordversuch an Skripal und seiner Tochter.
Es besteht für uns kein Zweifel, nachdem wir jetzt eindeutige Beweise aus der Blutanalytik bekommen haben, dass bei Herrn Dr. Juschenko eine Vergiftung mit Dioxin vorliegt.
Das ist nicht nur wichtig für mich. Viele wollen wissen, was hier in London passiert ist, wer meinen Mann vergiftet hat, wer das in Auftrag gegeben hat und wo das Polonium herkam.
Es fällt kein Schuss, keine Bombe explodiert, keine Messer werden gewetzt. Der Tod mittels Gift kommt leise, er kommt schleichend und meistens qualvoll. Der Politiker Alexei Nawalny aus Russland ist offenbar einem Giftanschlag zum Opfer gefallen. Davon sind die Ärzte an der Berliner Charité überzeugt. Sie kämpfen darum, Nawalnys Leben zu retten und rätseln dabei noch, welche Substanz ihm denn genau verabreicht wurde, möglicherweise in einer Tasse Tee. Am Flughafen von Tomsk. Die genauen Hintergründe sind unklar. Aus Moskau wird beteuert, nicht in diesen Fall verwickelt zu sein. Giftmorde haben aber in der Geschichte eine lange Tradition. Bis hin zu Sokrates, der durch den Schierlingsbecher zu Tode kam, den er sich allerdings selbst verabreichen musste. Auffällig ist auch, dass Frauen, wenn sie morden, eher zum Gift greifen als zu Pistole oder Dolch. Was steckt hinter dieser Giftmischerei und was macht sie für politisch motivierte Morde offenbar attraktiv? Und willst du nicht schweigen? Gift als Waffe. So haben wir die Ausgabe heute genannt. Alexei Nawalny hat nicht geschwiegen, ganz im Gegenteil. Er hat immer klargemacht, was er von der aktuellen Regierung in Russland hält und von Präsident Wladimir Putin, nämlich nicht allzu viel. Im ganzen Land hat Nawalny lokale Teams aufgebaut, die dort Veranstaltungen organisieren. Da ist er dann auch selbst gerne dabei, reist quer durch Russland. Bei einer dieser Reisen ist er dann auch wahrscheinlich vergiftet worden. Die Fachleute an der Berliner Charité haben da keine Zweifel.
Klinische Befunde weisen auf eine Vergiftung hin, und zwar durch eine Substanz aus der Gruppe der Cholinesterase-Hämmer. Russische Ärzte aus Omsk, wo Nawalny zuerst behandelt wurde, aber erklärten, sie hätten keinerlei Spuren einer solchen Substanz gefunden. Außenminister Heiko Maas blieb da nur ein Appell.
Das ist ein schwerwiegender Vorgang. Deshalb ist es für uns unabdingbar, dass alles getan wird, um die Vorgänge aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und deshalb ist unsere Erwartung an Moskau, dass alles dafür getan wird, diesen Fall aufzuklären und das in voller Transparenz.
Ein Sprecher des Kreml aber wies jeden Verdacht zurück. Die Anschuldigungen seien nicht wahr und nur, so wörtlich, ein leeres Rauschen. Man habe nicht die Absicht, sie ernst zu nehmen. Dann müssen die Experten eben weiter ermitteln, sagt Alexander Graf Lambsdorff, Außenpolitiker der FDP.
Ich zähle auf die Ärzte, die Chemiker, die Toxikologen in der Charité, dass sie uns vielleicht sagen können, was es genau für eine Substanz ist und wer so eine Substanz herstellen und wer sie handhaben kann. Kann das jeder tschetschenische Warlord im Keller in Grosny zusammenpanschen oder braucht es dafür ein staatliches Labor und Agenten, die so etwas ausbringen?
Um am Ende klarer zu sehen, ob vielleicht doch staatliche Stellen in Russland hinter einem Giftanschlag gestanden haben müssen. Doch selbst wenn die Indizien sich verdichten sollten, so viel könne die Bundesregierung am Ende dann doch nicht tun, sagt Liana Fix, Russland-Expertin bei der Körber-Stiftung.
Es reicht von Sanktionen, die jemand verheben kann. Das ist bereits getan worden in vorherigen Fällen. Es reicht von Gesprächen, die man unternehmen kann, von diplomatischen Initiativen. Das war es aber auch schon im Instrumentenkasten, den man zur Verfügung hat. Man kann die russische Seite nicht zwingen zu kooperieren, wenn sie es nicht für in ihrem Interesse erachtet.
Genau da aber setzt Außenminister Heiko Maas an. Auch Russland müsse doch ein Interesse an einer Aufklärung haben.
Aufgrund der Ereignisse, die wir hier erleben mussten mit dem Tiergartenmord oder auch dem Bundestagshack, täte Russland gut daran, deutlich zu machen, dass man aus Geschehenem gelernt hat. Und wenn man ein Interesse an guten Beziehungen hat zu Deutschland, aber auch zur Europäischen Union, könnte man jetzt einen guten Beitrag leisten.
Jürgen Trittin, Außenpolitiker der Grünen, reichen solche Appelle allerdings nicht. Er hat schon noch einige Ideen, wie man Druck auf Russland ausüben könne. Zumal Nawalny immer wieder Fälle angeprangert habe, in denen Mitglieder der russischen Elite sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert hätten, so Trittin im WDR.
Die verfügen über massive Vermögenswerte, auch innerhalb der Europäischen Union. Warum nehmen wir die Recherchen von Alexei Nawalny nicht ernst? Belegen diese Dinger erstmal damit, dass sie sagen, okay, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr es legal erworben habt, dann dürft ihr es behalten, ansonsten bleibt es beschlagnahmt. Ich finde, das muss eine gemeinsame Antwort Europas darauf sein.
Sagt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin im Bericht von Andreas Reuter. Das Schicksal von Alexei Nawalny macht wieder einmal klar, welche Mechanismen da nun ablaufen. Da gibt es Solidarität mit dem Mann, auch von der Bundesregierung. Von einigen wird er als Held gefeiert. Auf der anderen Seite die Empörung aus Russland von der Regierung, die alle Verdächtigungen weit von sich weist. Die Parallelen zu anderen Fällen der vergangenen Jahre fallen aber sofort ins Auge. Da werden ehemalige Agenten, Politikerinnen und Politiker der Opposition oder auch Leute in den Medien bedroht, werden verletzt oder kommen auf rätselhafte Weise ums Leben. Alexander Litwinenko, Anna Politkovskaya, Sergei Skripal, um nur ein paar Namen zu nennen. Professor Jörg Baberowski beschäftigt sich an der Humboldt-Universität in Berlin mit der Geschichte Osteuropas, im Speziellen auch mit Russland. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Welchen Reim machen Sie sich denn auf diesen Fall, Nawalny?
Es ist ja schwierig, darüber jetzt schon etwas zu sagen, weil wir gar nicht wissen, wer hinter dem Giftanschlag steht. Es ist zu vermuten, dass er von der Regierung oder von den regierungsnahen Kreisen ausging, aber wir wissen es nicht. In jedem Fall ist es ein Akt der Einschüchterung. So viel kann man sagen, egal von wem er nun ausging.
Weil wir auch mitbekommen, wie da jemand leidet, und die Bilder sind ja im Fernsehen zu sehen gewesen, wie er da in so einem Kokon geradezu ins Krankenhaus gefahren wird.
Naja, das sind natürlich Bilder, die dazu führen, dass es anderen zur Warnung gereichen soll. Wenn man jemanden zeigt, siehe, wohin du kommen kannst, wenn du dich nicht benimmst, dann hat das natürlich eine Wirkung. Und deshalb sind auch die Bilder von einer großen Wirkung auf diejenigen, die auf den Gedanken kommen könnten, Ähnliches wie Nawalny zu versuchen.
Das ist nicht der erste Fall. Ich habe eine Reihe von Namen genannt gerade. Sehen Sie da Parallelen zu früheren Ereignissen?
Auch das ist ja nun wirklich schwierig zu sagen, weil wir gar nicht wissen, wer die Auftraggeber sind und in welchem Zusammenhang diese Anschläge stehen. Es ist zu vermuten, dass sie alle der gleichen Logik folgten. Mal abgesehen von den KGB-Überläufern, denen ohnehin klar ist, dass wenn sie ihresgleichen verraten, mit ihrem Leben spielen. Aber Politkovskaya zum Beispiel könnte man anführen, ist ein solcher Fall gewesen.
Das war die Journalistin, die erschossen wurde.
Die Journalistin, die erschossen wurde, Boris Nemtsov, der frühere Gouverneur von Nizhny Novgorod und Widersacher von Putin, wäre ein solcher Fall, die an prominenten Orten zu prominenter Zeit und meistens in Verbindung mit irgendeinem Jahrestag umgebracht wurden. Und damit hat man natürlich eine Botschaft ausgesandt an diejenigen, die es an Gehorsam fehlen lassen. Diese Funktion, glaube ich, diese Attentate, wenngleich man nicht weiß, von wem sie ausgehen. Ob es subalterne Funktionäre tun, die aus vorauseilendem Gehorsam handeln.
Ja, aber genau, das ist ja möglicherweise auch nochmal ein verstärkendes Element. Weil es da so viel Ungewissheit gibt und so viel Unklarheit, ist die Bedrohung vielleicht noch viel größer.
Das ist immer so. Wenn die Regierung erklärte, sie selber sei dafür verantwortlich, Journalisten oder Oppositionelle umzubringen, würden sie sich um jegliche Wirkung bringen.
Das ist auch überhaupt nicht vorstellbar, oder? Dass so eine offizielle Mitteilung mal kommt, das geht ja gar nicht.
Nein, das ist natürlich überhaupt nicht vorstellbar. Es wird wahrscheinlich auch nie herauskommen, wer die Drahtzieher sind. Aber darauf kommt es ja gerade an. Je mehr das im Ungewissen bleibt, desto größer ist die Furcht, es könnte auch andere treffen. Das ist ja gerade der Sinn der Erzeugung von Furcht, dass man das alles im Unklaren und im Ungewissen lässt und man nicht so genau weiß, ob das wild gewordene Leute sind, die man von alleine gelassen hat, oder ob es eine geplante Aktion ist. Wir wissen es nicht, wir werden es auch niemals herausfinden. Aber dadurch ist auch paradoxerweise die Wirkung umso größer, die damit erzielt wird.
Wie lange hält denn diese Schockwirkung an?
Na, wir wissen es ja nicht einmal, bei wem diese Schockwirkung wirklich erzielt wird. In der Bevölkerung selbst spielt das keine Rolle. Also für die meisten Leute spielt das keine Rolle, weil sie keine Angst davor haben müssen, dass sie umgebracht werden. Es spielt ja eine Rolle bei prominenten Oppositionellen, bei Personen, die sich mit den Staatsbehörden anlegen, bei Journalisten oder bei Leuten, und das ist hier im Falle von Nawalny der Fall, bei Leuten, die die Korruption in der Bürokratie kritisieren. Also ich halte es durchaus für denkbar, dass Leute aus dem zweiten Glied, aus der zweiten Reihe, solche Morde in Auftrag geben, die dann aber nicht verfolgt werden, weil diese Leute den Finger in die Wunde legen und die Korruption kritisieren und bekämpfen. Das ist ja im Grunde, wofür diese Leute standen. Sie stehen ja gar nicht dafür, parlamentarisches System einzuführen, den Rechtsstaat, sondern sie bekämpfen vor allen Dingen die Korruption der herrschenden Eliten.
Wenn Sie das gerade ansprechen, Alexej Nawalny steht bei uns im Westen so ein bisschen als Held da im Moment, der für die Demokratie in Russland kämpft. Ist dieses Bild denn korrekt in Ihren Augen?
Nein, das Bild ist überhaupt nicht korrekt in meinen Augen. Man muss, glaube ich, immer aufpassen, wie man darüber spricht. Nicht jeder Kritiker Putins ist auch ein Freund der Demokratie und des liberalen Rechtsstaates. Da machen wir uns, glaube ich, wirklich etwas vor. Nawalny ist ein Ultranationalist, ein russischer Nationalist. Er ist durch fremdenfeindliche Äußerungen gegenüber Menschen aus dem Kaukasus und Georgien aufgefallen. Es kommt für Nawalny darauf an, die Bürokratie und die Korruption unter den herrschenden Eliten zu kritisieren. Das ist es, was er macht und das, was auch viele andere Oppositionelle in Russland tun, ohne damit zugleich ein Bild von einer liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie zu verbinden. Das sollten wir wirklich im Auge haben, wenn wir darüber sprechen. Wenn man es nicht im Auge hat, wird man am Ende doch enttäuscht. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass die größten Oppositionsparteien in Russland die Kommunisten und die Faschisten unter Schirinowski sind und nicht die Liberalen, wie wir es vielleicht gerne hätten.
Wenn wir aber nochmal den Gedanken weiterspinnen, was mit solchen mutmaßlichen Anschlägen erreicht werden soll, nämlich die Leute einzuschüchtern, Angst zu erzeugen bei den Anhängern, könnte das nicht auch das Gegenteil zur Folge haben, dass die Leute noch wütender werden, dass die Empörung also am Ende größer ist als die Einschüchterung?
Das glaube ich nicht, weil sich das Protestpotenzial in Russland auf die wenigen Großstädte, auf das gebildete westliche Milieu beziehen, sonst aber keine große Wirkung haben. Es ist geradezu paradox, dass das Regime Menschen verfolgt, die im Grunde keinen so großen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Hinzu kommt auch noch, dass in Russland zivilgesellschaftliche Strukturen schwach entwickelt sind.
Wobei Nawalny ja schon ziemlich viel Rückhalt hat. Zumindest wird das so wahrgenommen im Moment.
Ja gut, es ist natürlich auch nicht zählbar, nicht messbar, was der Rückhalt ist. Wir schauen auf Moskau, dort sieht man junge Menschen, die andere Vorstellungen vom Leben haben als die meisten anderen Menschen in Russland. Aber das ist eben nicht Russland, das ist eben nicht alles. Ich glaube, dass das Regime gar nicht so viel zu befürchten hätte. Es wird ein ganz leichtes Nawalny und andere Kritiker einfach sagen zu lassen, was sie sagen wollen. Und es würde gar nicht viel passieren.
Nach dem Motto, lass die mal reden.
Ja, lass sie doch einfach reden, weil die russische, sozusagen die russische Staatsgewalt überhaupt nicht in Gefahr ist und auch gar nicht schwankt. Deshalb ist es ja so paradox, dass man Personen, die die Korruption kritisieren, auf diese Weise verfolgt. Das Regime hätte es eigentlich gar nicht nötig. Es könnte es einfach laufen lassen.
Professor Jörg Baborowski von der Humboldt-Universität in Berlin, besten Dank. Jemanden nicht mit dem Schwert umzubringen oder mit einer Pistole, sondern ihn zu vergiften, das hat eine lange Tradition weltweit. beginnt schon im alten Athen beim Philosophen Sokrates. Der wurde im Jahr 399 vor Christus zum Tode verurteilt, unter anderem wegen des Vorwurfs der Gottlosigkeit. Das Perfide daran war, dass er sich den Schierlingsbecher mit dem Gift darin selbst verabreichen musste. So lesen wir das in einer Beschreibung aus dem Jahr 1920 im Buch »Die Gifte der Weltgeschichte«.
Am tiefsten machte auf die späteren Menschen die Vergiftung des Sokrates durch Schierling im Jahre 399 vor Christus Eindruck. Das Strafmittel ist für den Tod eines so reinen Menschen ohne Bedeutung. Und Sokrates würde im Gedenken der Menschen immer noch Sokrates bleiben, auch wenn eine andere Todesart seinem Leben ein Ende gesetzt hätte. Es ist deswegen als eine völlige Verkennung der Bedeutung dieses so eigenartigen Denkers anzusehen, wenn der freilich ethisch sehr tief unter ihm stehende Seneca von ihm sagte, dass der Schierling ihn groß gemacht habe. Oder dass er den Schierlingstrank genommen habe, sei nicht anders als ein Mittel für seine Unsterblichkeit. Die Anklage, die seine Todesstrafe begründen sollte, lautete: Sokrates frevelt und treibt Torheit, indem er unterirdische und himmlische Dinge untersucht und Unrecht zurecht macht und dies auch andere lehrt. Sokrates ist gottlos und verdirbt die Jugend. Im Gefängnis, in dem er nicht lange blieb, wurde ihm der Trank schon zubereitet im Becher von dem Vollstrecker dargeboten. Er nahm ihn zu sich, ohne im Mindesten zu zittern oder Farbe oder Gesichtszüge zu ändern.
Später noch mehr von Sokrates und seinem bitteren Ende im wahrsten Sinne des Wortes. Und willst du nicht schweigen? Gift als Waffe. Der Tag in HR2 Kultur. Bei Sokrates wissen wir, was ihn umgebracht hat. Der berühmte Schierlingsbecher, ein Getränk, das Gift aus einer Pflanze enthält, dem gefleckten Schierling, daher auch der Name. Bei Alexei Nawalny ist das noch unklar, was ihm genau verabreicht wurde und nun sein Leben bedroht. In Russland bestreiten die offiziellen Stellen, dass er überhaupt vergiftet wurde. Die Berliner Charité, wo er behandelt wird, weiß da schon mehr. Es deutet alles darauf hin, dass Nawalny ein Nervengift zu sich genommen hat. Da geht es um einen sogenannten Cholinesterase-Hemmer. Doris Renk hilft mit einem Blick ins Lexikon weiter.
Cholinesterase. Bisher sind sie möglicherweise durchs Leben gekommen, ohne diesen Begriff jemals gehört zu haben, aber nicht ohne den Stoff selbst. Denn Cholinesterase ist ein Enzym, das in unserem Körper dafür sorgt, dass unser Nervensystem normal funktioniert. Botenstoffe, die Reize von Nervenzelle zu Nervenzelle weiterleiten, werden von diesem Enzym abgebaut. Wenn das Enzym blockiert oder gehemmt wird, dann kann das zu Überaktivität von Körperfunktionen führen, weil die Botenstoffe eben nicht mehr abgebaut werden können. Die Signale kommen dann ununterbrochen und überlasten das Körpergewebe, die Muskeln und Organe. Eine Überaktivität kann sich beispielsweise in Muskel- oder Bauchkrämpfen äußern, bis hin zu Atemlähmung und Herzstillstand. Wie so oft macht auch im Falle der Cholinesterase die Dosis das Gift. Es gibt nämlich Erkrankungen, bei denen der Einsatz von Cholinesterase-Hämmern zwar keine Heilung, aber durchaus Erleichterung bringen kann. Zum Beispiel bei Alzheimer oder bei einer bestimmten Form von Muskelschwäche, bei der die Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel gestört ist. Cholinesterase-Hämmer finden sich auch in verschiedenen Schlangengiften. Diese Enzyme sind eine gut bekannte Stoffgruppe. Die wichtigsten chemischen Kampfstoffe, Nervengase wie Sarin, VX oder auch Novichok, aber auch bestimmte Pestizide wirken so, etwa E605. Ist jemand mit einem Cholinesterase-Hämmer vergiftet worden, dann gibt es die Möglichkeit, ein Gegenmittel zu verabreichen. Atropin kommt dann zum Einsatz. Ein Stoff, der auch in der Tollkirsche vorkommt und in der Augenheilkunde häufig verwendet wird, um zum Beispiel für eine Untersuchung die Pupille zu erweitern. Bei einer Vergiftung löst der Stoff die Krämpfe und ein weiterer Wirkstoff, nämlich Pralidoxim, sorgt dafür, dass die Cholinesterase-Produktion wieder angekurbelt wird. Das klingt allerdings einfacher, als es tatsächlich ist. Der Behandlungserfolg hängt davon ab, wie schnell ein Gegenmittel verabreicht wird. Verzögerungen können schwere Komplikationen hervorrufen.
Soweit der Blick ins Lexikon von Doris Renk, damit wir wissen, worüber wir da reden, wenn es um den Fall Nawalny geht. Das ist wirklich zum Gruseln, was da zum Teil auch gerade in den Nachrichten jeden Tag zu hören ist. Aber das sind eben genau die Dinge, womit man sich gerade auch in Berlin beschäftigt und in der Politik. Das hat ja inzwischen auch schon zu Verwicklungen geführt zwischen Moskau und Berlin. Wir schauen gleich noch etwas genauer auf die Stoffe, die da verwendet werden, also die bei solchen Giftmorden zum Einsatz gekommen sind. Aber den Gesprächspartner erreichen wir gerade nicht. Wir versuchen das aber später nochmal in dieser Ausgabe. Sokrates, von dem hatten wir es schon, der wusste, was auf ihn zukommt, weil er sich das todbringende Gift selbst den Rachen hinunterspülen musste. Die meisten, die einem Giftanschlag zum Opfer fallen, sind aber ahnungslos. Genau das ist die Besonderheit bei dieser Form des Mordens. Kein Attentäter, der einem vielleicht noch ins Gesicht schaut, sondern im Zweifel eine Tasse Tee. Die perfekte Vorlage für Hollywood. In Agentenfilmen wird der Feind gerne mal mit einem Giftpfeil oder einer Giftschlange im Bett umgebracht, aber nicht nur dort. Im Kino und in der Literatur finden wir viele Beispiele. Mario Scala serviert uns die berühmtesten und er beginnt mit einem alten Bekannten.
Der Schierlingsbecher der Antike, den Sokrates und andere trinken mussten, konnte je nach Dosierung nach einer oder erst nach 6 Stunden zum Tode führen. Lange leiden muss auch Herakles. Sein Nessushemd ist giftdurchtränkt. Es frisst sich langsam in den Körper hinein. Ovid spart nicht mit Details.
Das tödliche Kleid bleibt an die Glieder geklebt, entblößt das zerrissene Fleisch und die mächtigen Knochen. Selber das Blut hebt an und kocht von dem brennenden Gifte. Maß ist nicht. Durch die Brust geht ziehend das gierige Feuer. Dunkler Schweiß fließt rings vom Leibe herab und die Sehnen knacken vom Brande gesenkt und vom verborgenen Gifte wird flüssig das Mark.
Wenn ein Autor wie Ovid einen Giftmord beschreibt, kann er sich Zeit lassen und den Helden während seines entsetzlichen Leidens begleiten. Herakles zählt noch einmal seine Heldentaten auf und vernichtet in einem dramatischen Finale den schändlichen Überbringer des vergifteten Hemdes. Bei Sokrates oder Kleopatra ist der eigene Tod selbst gewählt oder wird doch zumindest akzeptiert. Die ägyptische Königin soll sich nach Plutarch durch Schlangengift, möglicherweise in eine selbst beigebrachte Wunde hineingeträufelt, umgebracht haben. Eine andere Überlieferung spricht von 2 winzigen Einstichen an ihrem Arm. An den Details entzündete sich die Fantasie. Was für eine Schlange? Welches Gift? Der Berichterstatter wird zum Beobachter, der ganz genau wissen möchte, wie das Gift im Körper wirkt und was es mit dem Opfer anstellt. Vor allem der Giftmord ohne Wissen des Vergifteten hat Schriftsteller und Regisseure zu beinahe wissenschaftlichen Exkursen animiert.
Faszinierende Kreatur, die schwarze Mamba. Hör dir das an. Ihr neurotoxisches Gift ist eins der wirksamsten Gifte auf der ganzen Welt. Es wirkt direkt auf das Nervensystem und verursacht eine Lähmung. Das Gift der schwarzen Mamba kann einen Menschen innerhalb von 4 Stunden töten, bei einem Biss in den Knöchel oder in den Daumen. Allerdings, ein Biss in das Gesicht oder den Torso kann innerhalb von 20 Minuten zum Tod führen. Jetzt hör gut zu, denn das betrifft dich. Die Menge an Gift, die durch einen einzigen Biss abgegeben wird, kann gigantisch sein.
Wie hier in Quentin Tarantinos Rache-Epos Kill Bill wird die lähmende, schleichend den Körper ergreifende Wirkung des Giftes mit besonderer Heimtücke des Täters gleichgesetzt. Vor allem in der Moderne werden ständig neue Giftarten aufgespürt und mit krimineller Energie appliziert. Im Abenteuerfilm ist es häufig das aus den Tiefen des Dschungels extrahierte Pflanzengift Curare, das gerne mit Blasrohren in Richtung des ahnungslosen Opfers expediert wird. Schlangen oder im Westen nicht heimische Spinnen, wie in dem Film Arachnophobia, sind ebenfalls sehr beliebt. Die Krimi-Autorin Agatha Christie, die eine Ausbildung als pharmazeutische Gehilfin genossen hatte, kommt in ihren Romanen auf insgesamt 30 Giftopfer. Von in der Anästhesie gebräuchlichen Stoffen bis hin zu Anthrax reichen die dabei eingesetzten Gifte. Bei manchen Filmmischungen drängt sich geradezu das beschönigende Wort vom Giftcocktail auf.
Hör mal gut zu, auf 2 Liter Holunderbeerwein, dann nehme ich einen Teelöffel voll Arsen. Und einen halben Teelöffel voll Strychnin und eine klitzekleine Prise Zyankali dazu.
Wie in Arsen und Spitzenhäubchen ist in vielen Krimis eine hohe Kompetenz, oft geradezu eine wissenschaftliche Ausbildung vonnöten. Wer sich etwa detailliert über die giftige Wirkung von Nikotin informieren möchte, kann das in Ed McBains Krimi »Reines Gift« oder »Nikotin« von Agatha Christie tun. Auch die Fahnder benötigen zunehmend eine wissenschaftliche Zusatzqualifikation, wie Sherlock Holmes in »Das Zeichen der 4«, wo ein in England ungebräuchliches Gift den Detektiv auf die richtige Fährte führt. Sein Autor Conan Doyle übrigens war ausgebildeter Arzt, Spezialgebiet Toxikologie.
Soweit die Fiktion, aber das gibt es eben auch im wirklichen Leben. Da ist Morden übrigens in der Regel Männersache, das geht jedes Jahr aus der Kriminalstatistik hervor. Frauen morden demnach deutlich seltener, aber wenn sie es tun, und auch davon hatten wir es ja gerade, dann tun sie das offenbar besonders gerne mit Hilfe von Gift. Da wird dem verhassten Ehemann oder auch dem Lebenspartner etwas ins Essen gemischt, in den Tee oder den Kaffee, und schon siegt das vermeintlich schwache Geschlecht über den übermächtigen Mann an ihrer Seite. Sie merken schon, da spielen auch eine Menge Klischees mit rein. Dr. Erika Eickermann ist Pharmazeutin und sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben über heilkundige Frauen und Giftmischerinnen. Guten Tag.
Guten Abend.
Ist denn Gift tatsächlich eine Waffe der Frauen?
Ja, Gift ist eine Waffe der Frau, aber es ist auch eine Waffe für Männer. Da gibt es keinen Unterschied.
Das ist interessant, weil das Klischee besagt ja was anderes.
Ja, so ist es. Das kommt daher zustande, weil man laut Statistiken festgestellt hat, dass insgesamt die Männer ja mehr Gewaltverbrechen verüben als Frauen. Aber wenn die Frauen zur Gewalt neigen, dann ist eben aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit das Gift das Mittel der Wahl.
Also das heißt in der gesamten Statistik, klar, weil Frauen sowieso weniger Morde verüben, da spielen sie eine untergeordnete Rolle. Aber wenn sie morden, dann, habe ich Sie richtig verstanden, ist dann doch das Gift häufig das Mittel der Wahl. Welche historischen Beispiele gibt es denn für berühmte Giftmorde, die von Frauen begangen worden sind?
Da gibt es eine ganze Reihe, aber ich zähle, sagen wir, Medea als die Urmutter aller Frauen als Vergifterinnen. Aber es gibt in der Renaissance Frauen, die sich in Florenz im Kreise der Medici-Familie kundig gemacht haben. Da wurde immer Lucrezia Borgia als Prototyp genannt. Das kann man aber historisch nicht feststellen. Aber es gibt Frauen, die als sogenannte Heroinen der Arsengiftmorde in die Geschichte eingegangen sind. Die sind also quasi Prototypen der typischen Giftmörderinnen.
Welche Motive haben da eine Rolle gespielt bei diesen Morden?
Es sind meist persönliche Motive innerhalb der Familie. Der ungeliebte Ehemann, der tyrannisiert und die Frau unterdrückt, die möchte sich gerne befreien, also greift sie zu Gift, weil sie ihm körperlich unterlegen ist und keine Schlagwaffe gebrauchen kann. Es sind aber auch Habgier und Neid und auch Gewinnsucht als Motive anzuerkennen. Quasi Habgier und Neid, wenn Altenpflegerinnen ihre Patienten umbringen, um sie dann zu beerben.
Unterscheiden sich diese Motive bei den Frauen auch von denen der Männer?
Nein, das kann ich nicht sagen. Im persönlichen Bereich sind es auch die Männer, die innerhalb der Familie morden. Aber die Ausgangslage ist anders. Ein Mann mordet seine Partnerin, weil er sie nicht verlieren möchte. Sie möchte sich beispielsweise scheiden lassen von ihm. Das kann er nicht dulden, denn die Frau gehört ja ihm. Also bringt er sie um, damit sie keinem anderen gehört. Die Frau wiederum möchte sich von ihrem tyrannischen Partner trennen. Der erlaubt aber keine Scheidung, also macht die Scheidung durch Gift und befreit sich damit von ihrem Tyrannen.
Der Giftmord hat immer etwas Heimtückisches, denn derjenige merkt ja gar nicht, dass er gerade Opfer eines Mordes oder eines Mordanschlages wird. Wie wird das denn gesellschaftlich bewertet, wenn eine Frau so etwas macht?
Das wird immer mit großer Verachtung und Abscheu wird das betrachtet. Besonders befeuert auch durch die Presse, die sich darauf stürzt, auf solche Sensationsfälle. Also das wird dann immer sehr negativ dargestellt. Die Frau ist verachtungswürdig, also man mag sie überhaupt nicht und stellt sie abseits jeglicher Konventionen.
Wäre das anders, wenn jetzt ein Mann mit Hilfe von Gift einen Mord begeht?
Da würde es vielleicht eher Bewunderung hervorrufen als Abscheu.
Ja, interessant, dass das dann auch so in der Wahrnehmung unterschieden wird. Sie haben im Vorgespräch auch von Giftkunst gesprochen, als wir uns vorhin schon mal unterhalten haben. Was ist denn die Kunst daran?
Die Giftkunst besteht darin, das richtige Gift in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Opfer einzubringen. Und zwar so, dass keiner es merkt, dass man die Vergiftung nicht erkennt.
Wie kommen die Frauen dann an das Gift?
Das ist nach Gesetzeslage unterschiedlich. Es gibt seit der Antike gibt es Giftgesetze, die den Verkauf und die Abgabe regeln. Aber da gibt es immer wieder Methoden, das zu umgehen. Ich nenne mal Arsen als Beispiel. Arsen war das beliebteste Mordmittel, das galt als König der Gifte. Aber man kam, obwohl strenge Gesetze existierten, kam man daran, weil es als ungeziefer Vernichtungsmittel eingesetzt wurde. Jeder hatte damals Mäuse oder Ratten im Keller und dann konnte man in der Apotheke auf ärztliche Verordnung an das Gift gelangen.
da haben Sie fast schon das Stichwort Medikamente genannt, oder?
Ja.
Denn das ist ja interessant. Also wenn wir über Gift reden, Rattengift, Sie haben es gerade genannt, oder andere Stoffe, das sind ja Giftstoffe. Aber dass ein Medikament dann im Zweifel auch als Gift oder als Mordwerkzeug verwendet wird, der Gedanke ist ja auch interessant.
Ja, das ist die moderne Entwicklung. Arsen gibt es quasi nicht mehr. Also die ganzen metallischen Gifte wie Arsen, Quecksilber und Blei, Thallium, die benutzt wurden, die sind ja mehr oder weniger außer Mode gekommen. Die Medikamente, die sind ja aktuell Psychopharmaka, die sind ja durch auf Rezept zu erhalten und man gibt sie dann eben nicht dem Patienten, für den der Arzt sie aufgeschrieben hat, sondern behält sie für sich und gibt sie einem anderen.
Ihre Doktorarbeit hat ja auch den Titel Heilkundige Frauen und Giftmischerinnen. Heilen und Gift, wie passt das denn zusammen?
Das gehört ja genau genommen wie Mann und Frau zusammen. Ein Arzneimittel oder kann ja sowohl als Arzneimittel im positiven Sinne benutzt werden, aber bei entsprechender Dosierung kann es dann Gift sein. Also die Duplizität zwischen Arzneimittel und Gift, da sind die Grenzen ja flexibel.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über giftmordende Frauen gesprochen. Es gibt allerdings spektakuläre Fälle, in denen zum Beispiel ein Pfleger aus Wilhelmshaven bewusst Patienten in einem Krankenhaus in lebensgefährliche Situationen gebracht hat. Mit Hilfe von bestimmten Medikamenten, haben wir auch gerade erwähnt, das Stichwort. Diese Medikamente haben dann aber faktisch wie ein Giftstoff gewirkt. Der hat dann versucht, die Leute wiederzubeleben, um sich feiern zu lassen. Das ist aber in 90 Fällen etwa schiefgegangen. Da stimmt das Klischee von der giftmordenden Frau so gar nicht mehr.
Nein, das passt dann auch nicht, weil die Ausgangslage anders ist. Ein Krankenpfleger oder Krankenpflegerin, die im Krankenhaus morden, haben ja normalerweise nichts Persönliches davon. Sie bereichern sich nicht, sie beerben nicht den Patienten. Das ist also eine andere Ausgangslage.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn wir mal so eine Art Fazit ziehen wollen, ist das so, dass in der Motivlage die Frauen häufiger in einer Notsituation sich befinden, um da irgendwie wieder rauszukommen? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, so würde ich das formulieren. Sie haben eine Notsituation, aus der sie keinen Ausweg sehen, es sei denn, sie greifen zu Gift und lösen damit die Notsituation.
Dr. Erika Eickermann, Pharmazeutin und Autorin dieser Doktorarbeit mit dem Titel Heilkundige Frauen und Giftmischerin. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Dann schauen wir mal, wie es dem Philosophen Sokrates inzwischen geht. Jedenfalls nicht gut, so viel ist klar. 399 vor Christus wird er zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt. Nicht aber ohne seinen Widersachern vorher noch klarzumachen, dass dieses Urteil gegen ihn nicht die gewünschte Wirkung erzielen wird. Romano Guardini lässt ihn in seinem Buch »Der Tod des Sokrates« folgendermaßen zu Wort kommen.
»Nicht viel Zeit habt ihr gewonnen, ihr Männer von Athen, und ihr müsst sie damit bezahlen, dass alle, die unsere Stadt schmähen wollen, euch nun die Nachrede und Beschuldigung anhängen werden, ihr seiet die Mörder des Sokrates, der ein weiser Mann gewesen sei. Denn wenn sie euch tadeln wollen, werden sie natürlich sagen, ich sei wirklich ein Weiser, auch wenn ich es nicht bin. Hättet ihr also nur eine kleine Weile gewartet, so hättet ihr das umsonst bekommen können, denn ihr seht doch mein Alter und wie vorgerückt, wie nahe dem Tode es bereits ist. Und so scheide ich von hinnen, nachdem ich von euch der Todesstrafe schuldig befunden worden. Sie aber gehen hin von der Wahrheit selbst für alle Zeiten als der Bosheit und Ungerechtigkeit schuldig gezeichnet.
So klingt das in dem Buch »Der Tod des Sokrates«. Alexej Nawalny ist noch am Leben und in der Berliner Charité unternehmen sie alles, damit das auch so bleibt. Der Oppositionspolitiker ist mit großer Wahrscheinlichkeit vergiftet worden, als er in Sibirien unterwegs war. Dazu hat sich niemand bekannt und es ist die Frage, ob das überhaupt jemals passieren wird. Der Vorwurf ist aber nun mal in der Welt, dass die Geheimdienste in Russland, der Kreml selbst oder irgendwelche Unterabteilungen oder auch regierungsnahe Fanatiker dahinter stecken könnten. Giftanschläge sind allgemein nur schwierig aufzuklären, weil die Spuren oft schnell verwischt werden. Für die Betroffenen haben sie aber schwere Folgen für die Gesundheit, wenn sie den Anschlag denn überleben. Lea Schebaum hat dafür ein paar besonders prominente Beispiele gefunden.
Es wird spekuliert, dass russische Kräfte hinter dem Angriff stecken könnten.
Bis heute um Mitternacht soll Moskau vor der Internationalen Organisation für chemische Waffen erklären, woher das russische Nervengift kam.
Dass dies mit aller Wahrscheinlichkeit darauf hinweist, dass
Russland in Verbindung mit diesem Nervengasanschlag steht.
He was doing some strange hand movements, looking up to the sky, but it looked like they'd been taking something quite strong.
Der Fall Sergei Skripal. Der ehemalige russische Doppelagent und seine Tochter werden im Jahr 2018 in England vergiftet und überleben nur knapp. Beide waren gemeinsam essen und werden später bewusstlos auf einer Parkbank gefunden. Sie wachen erst Wochen später in einem Krankenhaus wieder auf. Sie wurden mit dem Kampfstoff Novichok vergiftet, ein militärisches Nervengift. Der Verdacht, ein Anschlag des Kreml, doch die genaue Quelle des Gifts kann nicht identifiziert werden.
There can be no doubt.
Es kann keinen Zweifel daran geben, dass Alexander Litwinenko vergiftet wurde.
Auch rätseln die Ärzte weiter, woran Alexander Litwinenko nun gestorben ist. Nach neuesten Erkenntnissen soll sein Körper nun doch radioaktiv verseucht gewesen sein.
We're sorry to announce that Alexander Litwinenko died at University.
Es tut uns sehr leid, dass wir mitteilen müssen, dass Alexander Litwinenko gestorben ist.
London, November 2006. Der russische Ex-Agent Alexander Litwinenko trinkt in einer Hotelbar Tee. Er klagt anschließend über Übelkeit, Atemnot und starke Bauchschmerzen. Später kommt heraus, in der Tasse befand sich der radioaktive Stoff Polonium. Litwinenko stirbt 3 Wochen später im Krankenhaus an den Folgen. In den Befragungen vor seinem Tod verdächtigt auch er Präsident Wladimir Putin, für den Giftanschlag verantwortlich zu sein.
Georgi Markov stand auf der Londoner Waterloo-Brücke. Plötzlich spürte er einen stechenden Schmerz in der Wade.
Like the point of a hypodermic.
Der Tod kam aus der Spitze des Regenschirms.
Auch in London, aber viele Jahre früher. Im September 1978 wird der bulgarische Schriftsteller und Dissident Georgi Markov in London von einem Mann mit Regenschirm angerempelt und mit der Spitze des Schirms am Bein verletzt. Kurz darauf bekommt er hohes Fieber und stirbt 4 Tage später. Nach seinem Tod wird in seinem Körper eine winzige Kugel mit dem Giftstoff Rizin gefunden. Sie soll ihm mit der Spitze des Regenschirms in den Körper geschossen worden sein. Das Attentat wird ausgerechnet am 7. September verübt, dem Geburtstag des von Markov häufig kritisierten bulgarischen Staatschefs Todor Schiffkow. Schnell gerät der Geheimdienst in Verdacht und der Fall geht als Regenschirmmord in die Geschichte ein. Es sind nur 3 der prominentesten Giftanschläge, doch der Mord durch Vergiften hat eine lange Tradition. Denn auch wenn sich die Mittel änderten, vom pflanzlichen Gift hin zum chemischen, bleiben Morde durch Gift in vielen Fällen lange unaufgeklärt. Auch wenn klar ist, dass die Opfer vergiftet wurden, die Täter oder zumindest die Hintermänner kommen in vielen Fällen davon.
Da ist jetzt immer wieder Russland aufgetaucht, wenn es um den Verdacht des politisch motivierten Mordes geht. Der Fairness halber müssen wir aber dazu sagen, das können andere auch. Nordkorea etwa. Der Halbbruder des Machthabers Kim Jong-un wurde mit einem Nervengift umgebracht bei einem Anschlag in Malaysia. Auch das hat sich an einem Flughafen abgespielt. In diesem Fall in Kuala Lumpur. Da wurde ihm von 2 Frauen etwas ins Gesicht gesprüht. Der Kampfstoff VX war es. Den gibt es jetzt auch nicht im Supermarkt um die Ecke. Da hat sich jemand offenbar richtig Mühe gegeben. Wir haben heute schon einen weiten Bogen gespannt von Sokrates bis in die Gegenwart. Den spannt auch Professor Wolfgang Kaschuba. Er ist Ethnologe und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Wagner.
Wann hat das mit den Giftmorden denn angefangen?
Naja, das wissen wir natürlich nicht, aber die Literatur überliefert uns dann natürlich Beispiele. Eins der prominentesten, Sokrates, der eben selber aber auch kein Protokoll seines Todes hinterlassen hat, sondern Platon hat ihn natürlich verewigt. Und er ist auch kein typischer Fall, nicht? Sokrates nimmt selber, schreibt Platon, den Schierlingsbecher. Aber er wäre im Grunde genommen als Opfer eines Giftanschlags oder eines Gifttodes kein untypischer Fall, denn Sokrates wurde zum Tode verurteilt, weil er angeblich die Jugend verführte und gegen die Autoritäten antrat. Also das könnte sehr gut auch transferiert werden heute ins Umfeld des Kreml.
Bei uns in der Redaktion kam schnell das Stichwort Kleopatra auf und das alte Ägypten. Ist das denn belegt? Gab es das da auch schon?
Naja, Hollywood ist sich sicher, die Historiker sind sich nicht ganz so sicher, aber natürlich gab es das da schon. Und es ist ja ganz interessant, dass gerade eben in den Regionen, in den Weltregionen, in denen frühe Zivilisationen entstehen, natürlich auch sehr viel Wissen über Gifte und andere Dinge ist. Also damals natürlich Naturgifte und das ist natürlich gerade in den östlichen Gesellschaften, die wir in ihrer historischen Bildung oft unterschätzen, eine relativ weit entwickelte Wissenschaft schon.
Wir kommen auch gleich nochmal genauer auf diese politisch motivierten Morde zu sprechen oder Mordanschläge. Aber im Mittelalter hat es ja schon die berühmten Vorkoster am Hof gegeben, die dann alles probieren mussten, bevor es der Herrscher dann selbst zu sich genommen hatte. Das klingt so, als sei es damals en vogue gewesen, die Herrscher mit Hilfe von Gift aus dem Weg zu räumen.
Ja, man muss sich das im Kontext eben auch vorstellen. Also im Mittelalter reisen die Herrscher ja sehr oft von Burg oder Pfalz zu Pfalz. Sie sind also unterwegs, sie sind angewiesen auf ihre Gastgeber. Wir müssen auch an die hygienischen Umstände denken. Also die Vorkoster sind natürlich auch diejenigen, die zumindest Bauchgrimmen kriegen, wenn das Fleisch verdorben war. Denn damals hatte man natürlich sehr viel mehr Schwierigkeiten. Aber in der Tat, das war so eine Art Gift-Security, die dann unter Einsatz ihres Lebens sozusagen für ihren Herrscher stand. Und für dieses Amt konnte man sich auch nicht bewerben. Da wurden dann natürlich einfach Sklaven oder Knechte ausgesucht.
Gab es denn so eine Hochzeit der Giftmorde historisch betrachtet?
Wissen wir nicht genau, ehrlich gesagt. Das ist wiederum mehr die Literatur. Und deswegen ist natürlich jetzt im Blick auf mittelalterliche Szenarien, wo Geschlechter, wo Familien, wo Verwandtschaften, wo Clans gegeneinander gekämpft haben. Da gibt es dann natürlich eher 200, 300, 400 Jahre später Literaturen, Theaterstücke und vieles andere mehr. Also man kann da natürlich sagen, wenn es jetzt um Kämpfe in Europa geht, blutige Zeiten, die schottischen Clans. Wenn man aber jetzt diesen ja doch eher unter heimtückisch hinterrücks geführten Giftmord als Strategie sieht, dann wird man natürlich automatisch auch nicht nur durch die Filme aus Hollywood an die Medicis und Borgias in Italien denken, in der Renaissance, oder eben dann ein, zwei Jahrhunderte später eben auch an die französischen Machtkämpfe und Kämpfe unter den Adligen. Und dort beginnt dann ja auch im Grunde genommen schon der Übergang eben zu modernen Machtstrategien, die aber eben diese Möglichkeit der Tötung eines spezifischen Gegners und der Einschüchterung eines spezifischen Publikums oder einer Bewegung oder einer Opposition schon damals ziehen. Also Giftmord im politischen Kontext ist in der Regel wirklich ein strategisches Konzept und auf jeden Fall eben nicht ein emotionales, ein affektives Konzept.
Ja, das ist der Unterschied zu den Morden, über die wir vorhin gesprochen haben, wo es um die Frauen ging, die mit Gift gemordet haben. Das Motiv bei Sokrates, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, war es ja, ihn zum Schweigen zu bringen. So ist das überliefert. Welche Motive gibt es denn in der Geschichte noch für Giftmorde, die so einen, ja im weitesten Sinne, politischen Hintergrund haben?
Also wir haben ja in der Geschichte sehr stark das feudale Prinzip der Vererbung der Macht. Und wenn man also um die Macht konkurrieren will, muss man eine Erbenlinie ausschalten, um die eigene Erbenlinie sozusagen an die Macht zu bringen. Das klassische Beispiel natürlich England oder auch in Frankreich. Und das ist im Mittelalter natürlich die Frage, welche Strategie eingeschlagen wird. Nicht? Die Strategie muss natürlich eher die sein, das Mittelalter bildet eben die Leitfigur des Ritters aus, der heldenhaft, der ehrenhaft, nicht hinterrücks sozusagen mordet. Also ist natürlich der Giftanschlag, der eben keine Tat inszeniert, sondern eine Spur hinterlässt, ist der Giftanschlag eine Möglichkeit, eben zum Beispiel Erbfragen zu entscheiden. Und das passiert relativ häufig. Wir müssen uns schon so vorstellen, das sind dann aber nicht nur Schaukämpfe, Machtkämpfe, sondern da geht es in der Tat um Überleben. Und das findet nicht nur im oberen Adel statt, sondern es gibt solche Beispiele natürlich auch aus den bäuerlichen Verhältnissen, aus dem Landadel. Das zeigen dann die Gerichtsprotokolle, die ja so ab dem 13., 14. Jahrhundert dann dichter werden. Also das ist eine alte Geschichte, aber Gift in der Regel hat auf jeden Fall viel immer mit Macht und Herrschaft zu tun.
So jemand, der einem Anschlag zum Opfer fällt, stirbt ja nicht immer und auch nicht gleich. Wir hatten das ja schon davon, dass diejenigen häufig qualvoll zugrunde gehen und auch entsprechende Bilder produziert werden, also von irgendwelchen kahlköpfigen Menschen, die im Krankenhausbett liegen und dahin siechen. Welche Rolle spielt dieses Leiden, das da öffentlich zur Schau gestellt wird?
Also es ist natürlich manchmal direkt Teil der Strategie, weil die entscheidende Frage ja nicht ist, stirbt die Person, sondern ist es möglich, um die Person herum eine Art Bedrohung zu inszenieren, die auch auf die Umgebung abfärbt. Das wäre jetzt sicherlich auch ein Blick auf Russland Und auf Nawalny die Frage, wie verhalten sich denn diejenigen, die wissen, wenn der Geheimdienst zum Beispiel demonstriert, wir können ihn überall erreichen und wir können ihn jederweise beschädigen oder auch töten, dann ist es natürlich vor allem auch eine Einschüchterungstaktik gegenüber Bewegungen und Anhängern. Und das ist eben eine Taktik, die entwickelt worden ist, systematisch im Grunde genommen erst in der Moderne von den Geheimdiensten, die eben die Logistik, die auch die chemischen, das chemische Wissen und viele andere Dinge haben. Wir können aber davon ausgehen, auch sozusagen das Gift wird dann nicht zufällig gewählt. Also wenn die Welt bei dem Leiden zuguckt, ist der Abschreckungseffekt wahrscheinlich noch größer als bei einem schnellen Schussattentat oder Stichattentat mit Pistole oder Dolch.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also das sind ja auch keine Bilder, die keinen Schrecken verursachen, wenn da jemand oder wenn man das sieht, auch nach irgendwelchen Terroranschlägen, wie dort auch abgedeckte Leichen liegen. Da kann man sich ja vorstellen, wie es diesen Menschen ergangen ist. Aber bei diesem Giftmorden ist offenbar doch noch eine andere Komponente dabei, die uns oder die Anhänger dieser Leute in Angst und Schrecken versetzen soll.
Ja, das scheint eben schleichend, nicht? Also Giftmord, da assoziieren wir ganz schnell heimtückisch, also hinterrück so. Und es scheint so, als ob man sich davor viel schlechter schützen könnte.
Ja, da hilft kein Personenschützer.
Als Täter, der von vorn kommt, genau.
Ja, da hilft keiner mit einer Splitterweste, der neben einem herläuft.
Genau, die hilft einem da nichts, weil die Splitterweste für den Magen ja noch nicht entwickelt worden ist. Und das ist im Grunde genommen dieses Bedrohliche, dieses Heimtückische, dieses Leise auch, nicht das Gift, das sozusagen verabreicht wird und der Tod zieht sich dann hin. Das scheint eben auch als Abschreckungseffekt manchmal noch stärker zu sein. Also eine brutale Tat, die aber natürlich in 10 Sekunden vorbei ist. Gut, heute haben wir natürlich die Kameras, die Zeitlupen. Aber früher war das natürlich einfach dann schnell weg, während wenn jemand dahin siechte, wie man ja auch damals sagte, war das eben eine Leidenszeit, die auch bedeutet hat, die Macht ist gelähmt. Es ist noch unklar, wie der Übergang ist.
Gibt es denn Staaten Ihrer Meinung nach, die den Giftmord ein bisschen institutionalisiert haben, wenn wir das mal so formulieren möchten?
Also wir haben den Eindruck, dass es in der Tat Staaten gibt, die auf recht archaische Mittel der Macht, des Machterhalts zurückgreifen, die dann solche Mittel wählen, auch deshalb, weil Gegenbewegungen, Oppositionsbewegungen, Konkurrenzbewegungen heute natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten haben, viel mehr Menschen zu erreichen, weil sie mobilisieren können. Also braucht man im Grunde genommen auch theatralische, effektive Strategien der Demobilisierung. Und das sind Strategien der Bedrohung. Also wir wissen eben, dass im Vorfeld ja oft sozusagen eines Anschlags oder einer Maßnahme Versuche sind der Einschüchterung, die dann eher so funktionieren, da wird Familie bedroht, da werden Anhänger bedroht. Da wird gesagt, wenn du das jetzt nicht lässt, wenn du nicht zurückziehst, dann passiert etwas. Mhm. Und dann ist im Grunde genommen der Giftanschlag die zweite Strategie. Das ist eine ganz typische Entwicklung, eine ganz typische Situation, eine ganz typische Politik von Geheimdiensten in autoritären Staaten.
Ich würde es zum Schluss gerne noch mal ein bisschen umdrehen mit 2 Gedanken. Wenn wir uns die Statistik anschauen, dann sind wahrscheinlich mehr Leute bei politischen Konflikten durch Bombenanschläge oder Massaker gestorben als durch Giftmorde. Auch wenn wir jetzt eine ganze Sendung drüber gemacht haben, wird der Giftmord in seiner Wirkung möglicherweise doch total überschätzt?
Naja, er eignet sich natürlich mehr zur Medialisierung und zur Literarisierung, weil er eben sehr oft dieses Sterben sich hinzieht oder das Leiden sich hinzieht, weil die Spuren ja erstmal gesichert werden müssen. Welches Gift ist das? Wer war das? Da bleibt vieles im Ungefähren in unserer medialen Welt. Ist das natürlich ein intensiverer Stoff und ein ergiebigerer Stoff. Insofern könnte man sagen, der Mythos des Giftmords ist wahrscheinlich einfach nachhaltiger als der schnelle Schuss oder der schnelle Stich.
Ohne jetzt zu viel Inspiration geben zu wollen, aber in der heutigen Welt kann man doch einen Gegner, einen politischen Gegner, der einem nicht in den Kram passt, über die sozialen Medien und über die Medien überhaupt auch auf andere Art und Weise mundtot machen, indem man seinen Ruf schädigt, sein Vertrauen unterminiert, Verleumdungen in die Welt setzt. Könnte man sich da nicht Giftmorde sparen?
Ja, wenn ich jetzt sehr sarkastisch sein sollte, wir haben ja die Bühne vor uns in den USA. Trump besprüht ja im Grunde genommen alle Gegenhaltungen, alle Gegenmeinungen, alle Minderheiten und andere mit dem Gift des Wortes und der Bilder. Das ist in der Tat ja auch eine sehr effektive Maßnahme. Und wir haben aber natürlich auf der anderen Seite heute Gegenmöglichkeiten, also die Gegenöffentlichkeiten, die sozialen Medien, die ja auch vielfach in Verruf gekommen sind, sind auf der anderen Seite eben unendlich wichtig. Wir sehen das gerade in Belarus, nicht? Also da wird versucht, sozusagen das Gift auszustreuen. Die, die auf die Straße gehen, werden von ausländischen Mächten motiviert und finanziert. Und die können wiederum mit eigenen Texten und Bildern sozusagen zeigen, dass sie eben eine authentische Bewegung sind, dass sie das Volk sind und nicht Lukaschenkos Gefolgschaft, die bezahlt, dass das erscheint. Also die Versuche, die Kämpfe gibt es, aber natürlich ist Gift heute tödlicher als der Versuch der öffentlichen Diskreditierung.
Sagt Professor Wolfgang Kaschuba, Ethnologe und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Haben Sie besten Dank. Und Sie fragen zu Recht, was ist eigentlich mit Sokrates? Der erste, auch ausführlich in der Literatur überlieferte Mord durch Gift, ist der von Sokrates im alten Athen, wobei es ja ein Todesurteil war, das er selbst an sich vollstrecken musste, indem er sich einen Schierlingsbecher herunterkippt. Damit wollten seine Gegner ihn zum Schweigen bringen, hat aber nicht funktioniert. Laut Sokrates.
Denn wenn ihr glaubt, dadurch, dass ihr Menschen tötet, könntet ihr verhindern, dass man euch euren verkehrten Lebenswandel vorhalte, so denkt ihr falsch. Dieses Mittel, sich solchen Vorhaltungen zu entziehen, ist weder überhaupt erfolgreich noch gut. Das schönste und leichteste Mittel besteht darin, nicht die anderen zu unterdrücken, sondern sich selbst in den Stand zu setzen, dass man so gut als möglich werde. Mit dieser Weissagung an euch, die ihr mich verurteilt habt, scheide ich.
Und willst du nicht schweigen? Gift als Waffe. Das war der Tag in HR2 Kultur. Nachhören können Sie uns wie immer auf hr2.de als Podcast, in der ARD Audiothek oder auch in HR Info immer ab 22 Uhr. Mein Name ist Dirk Wagner.